Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung nach Wien, die lebenswerteste Stadt auf der Welt. Es ist natürlich schön, das Wochenende auch davor hier verbracht zu haben. Ganz herzlichen Dank auch, lieber Herr Brüller-Jagenteufel, für die freundliche Vorstellung. Die Technik ist so charmant, dass sie das auf das Bild verzichtet. Vielleicht nimmt sie damit Rücksicht darauf, dass ich es nicht mehr zum Friseur geschafft habe in der letzten Woche. Ein Thema, das auch nochmal wieder vorkommt. Und das Wort, das Sie erwähnt haben, lieber Herr Brüller-Jagenteufel, Neustadt in der Sexualmoral wird das letzte Wort in meinem Vortrag sein. Das heißt also, wenn das kommt, dann wissen Sie, Sie haben es geschafft. Die statistischen Zahlen der deutschen Missbrauchsstudie im vergangenen Jahr belegen deutlich höhere Zahlen von Männern als Betroffene von sexualisierter Gewalt durch Kleriker. 62,8% der Betroffenen sind männlich, 34,9% nur weiblich. Bei 2,3% fehlten Angaben zum Geschlecht. Bei den untersuchten Straftaten fielen die Zahlen von betroffenen Männern sogar noch höher aus. Dort lag die Prozentzahl bei 80,2%. Die große Überzahl männlicher Betroffener unterscheidet sich vom sexuellen Missbrauch an Minderjährigen in außerkirchlichen Kontexten. Trotz dieser Zahlen warnt die Studie vor einem zu einfachen Rückschluss auf die sexuelle Orientierung der Täter. Weder Homosexualität noch Zölibat seien an sich bereits Ursachen für den sexuellen Missbrauch. Allerdings sieht die Studie eine gefährliche Problemkonstellation in der kirchenoffiziellen Ablehnung von Homosexualität zusammen mit dem Zölibat und männerbündischen Strukturen in der Priesterausbildung. Es heißt dort, das komplexe Zusammenspiel von sexueller Unreife, abgewehrten und verleugneten latenten homosexuellen Neigungen in einer ambivalenten, teilweise auch offenen homophoben Umgebung könnte also eine Erklärung für das Überwiegen männlicher Betroffener beim sexuellen Missbrauch katholischer Kleriker bieten. Von rechtskatholischen Stimmen wird allerdings oft Homosexualität bei Priestern für den Missbrauch verantwortlich gemacht. Der niederländische Psychiater Gerard van den Aardweg hat in einem Interview der Tagespost im Mai dieses Jahres diesen Zusammenhang profiliert auf den Punkt gebracht. Er sagt dort, da Homosexualität und Pädophilie suchtartig sind und weitaus mehr als normale Heterosexualität zu Verführung und Belästigung tendieren, ist die übergroße Mehrzahl der priesterlichen Missbrauchsfälle von Jugendlichen und Kindern homosexueller Natur. Wobei dann, so Gerard van den Aardweg, wobei dann noch eine Dunkelziffer dazukommt in Bezug auf den homosexuellen Missbrauch junger erwachsener Seminaristen. Homosexualität hält van den Aardweg für neurotisch und fordert von Priestern eine normale Männlichkeit, was auch immer der damit meinen mag. Auch in den römischen Institutionen des Vatikan ist die Ansicht verbreitet, homosexuelle Priester seien verantwortlich für den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Andrew Sullivan hat deshalb in einem Artikel im New York Magazine im Januar 2019 von einer doppelten Stigmatisierung homosexueller Priester gesprochen. Nach offizieller katholischer Lehre dürfen sie nur Priester sein, wenn sie ihre Homosexualität verleugnen. Gleichzeitig werden sie als homosexuelle Priester, vor allem auch von hierarchischer Seite, maßgeblich für den Missbrauchsskandal verantwortlich gemacht. Sullivan vergleicht die Vorverurteilung homosexueller Priester mit der Suche nach einem Sündenbock für die derzeitige Kirchenkrise. It is classic scapegoating. Er wendet dann aber ein, die sexuelle Missbrauchskrise ganz von der Frage nach schwulen Priestern zu entkoppeln, ist aber ebenso eine bewusste Vermeidung einer hässlichen Wahrheit. Pädophilie ist eine separate Kategorie und hat mit der Frage nach sexueller Orientierung nichts zu tun. Aber mancher Missbrauch männlicher Jugendlicher und junger Erwachsener, wie auch der Missbrauch anderer Priester, ist offensichtlich mit Homosexualität verbunden, die auf erschreckende Abwege geraten ist. Dies trifft, so Sullivan, auf etwa ein Viertel der berichteten Fälle von 15- bis 17-jährigen Opfern zu. Als Ursache analysiert Sullivan, dass homosexuellen Priestern aufgrund der katholischen Lehrpositionen ein reifes Umgehen mit ihrer Sexualität erschwert wurde. Er schreibt, die Höhe der Zahlen Ende des 20. Jahrhunderts war außergewöhnlich, aber im Rückblick vorhersehbar. If you do not deal honestly with your sexuality, it will deal with you. Angesichts dieser unterschiedlichen Einschätzungen der Missbrauchsursachen im Bereich der sexuellen Orientierung möchte ich aus biblischer, vor allem neutestamentlicher Perspektive einen Blick auf Homosexualität und Pädosexualität werfen. Nicht, weil ich meinen würde, dass aus dem Neuen Testament eine unmittelbare Antwort auf die heutigen Fragen zu erhalten ist, aber das Neue Testament erklärt eine Reihe von Vorprägungen, die die heutige kirchliche Sicht auf Homosexualität und Pädosexualität in der Kirche beeinflussen. Und es eröffnet andererseits die Chance, durch die Begegnung mit der fremden Lebenswelt Bibel den Dialog voranzubringen, der erforderlich ist, um in der heutigen Situation zu verstehen, was Gottes Wort ist. Denn keine der biblischen Schriften ist ja an sich bereits Gottes Wort, sondern sie sind dessen Ausdrucksform und bezeugte Gestalt. Die Suche nach Gottes Wort braucht also einen Dialog der heutigen Lebenswelt mit der der Bibel. Dieser Dialog entspricht einer zweifachen Aufgabe, die Jürgen Ebach für die Exegese festgehalten hat. Aufgabe der Exegese ist es, das Fremde so genau anzuschauen, dass es ein wenig vertrauter wird und das Vertraute so anzuschauen, dass es ein wenig fremder wird. Beginnen wir also mit unserem Weg und unserem Blick, Durchblick durch die Bibel. Sexualisierte Gewalt gibt es selbstverständlich nicht nur in Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern. Sie lässt sich auch in der Bibel in hierarchisierten Beziehungen ausmachen, wobei für die biblische Welt selbstverständlich auch das Zusammenleben in Ehe und Großfamilie hierarchisiert ist. Die biblischen Erzählungen legen einen Zusammenhang zwischen sexualisierter Gewalt und Homosexualität nicht nahe. Das hält auch Ilse Möhlner nach ihrer Lektüre der alttestamentlichen Erzählungen von sexualisierter Gewalt fest. In der Bibel sind vor allem Frauen Betroffene der sexuellen Gewalt von Männern. Die Erzählung aus Sodom in Genesis 19 wird hier oft als Ausnahme genannt. Wenn die Männer aus Sodom die beiden Gäste Lots zu sexuellem Handeln zwingen wollen, sei Homosexualität im Spiel gewesen. Das setzt der Katechismus der katholischen Kirche auch heute noch voraus. Damit steht die amtliche katholische Lehre allerdings in einer langen Deutungstradition. Die Erzählung ist schon in der jüdischen Umwelt des Neuen Testaments als homosexuelle Vergewaltigung gedeutet worden. Das ist aber sicherlich nicht ihr eigentliches Thema. Die Erzählung kreist vielschichtig um das Thema Fremdheit. Lot ist ein Fremder in Sodom. Seine beiden Gäste stehen wiederum als Fremde unter dem Schutz des Gastrechts. Die beiden Töchter Lots verkörpern dagegen als Frauen das Moment des Fremden in einer männerdominierten Gesellschaft. Anders als die fremden Gäste Lots genießen die Töchter keinen Rechtsschutz. Lot ist bereit, sie, um seine Gäste zu schützen, den Männern in Sodom auszuliefern. Eine erschreckende Geringschätzung von Frauen gegenüber Männern. Selbst bei der drohenden Vergewaltigung liegt der Fokus nicht auf gleichgeschlechtlicher Sexualität. In Richter 19 findet sich eine sehr ähnliche Erzählung über Gibea im Gebiet des Stammes Benjamin. Opfer der Männer ist dort eine Frau, die Frau eines Leviten. Allerdings wird dort, anders als in Sodom, die Gewalt nicht abgewendet. Der Levit liefert seine Frau den Männern aus. Eine ganze Nacht lang treiben sie an der Frau ihr brutales Unwesen. Der Levit ist ein Kultdiener in Israel. Mit der Erzählung ist also eine Kritik des Kults und seines Personals verbunden, Das Missverhalten des Leviten ist gewissermaßen klerikaler Missbrauch avant la lettre. Auch in den meisten anderen alttestamentlichen Erzählungen sind Frauen betroffen. Die gefährdeten Ahnfrauen Sarah und Rebekka, die Jakob-Tochter Dinah oder die David-Tochter Tamar. Die Gewalt hat in diesen Erzählungen eine vielfältige Gestalt. Sie reicht von der Vertuschung bis dazu, dass die betroffenen Frauen mundtot gemacht werden. Die Vergewaltigung ist der erschreckende, sichtbare Gipfel einer Gewaltstruktur, die Männern generell Macht über Frauen gibt. Dazu gehört für eine verbreitete Wertewelt in den biblischen Erzählungen auch, dass Männer gedemütigt werden, wenn andere Männer sie in die erniedrigende Rolle von Frauen zwingen. Ansätze zu einem modernen Verständnis von Gleichberechtigung leuchten in den biblischen Erzählungen leider nur punktuell auf. Auch in den beiden Erzählungen von Sodom und in Gibea ist die männliche Vergewaltigung eine Form der Unterwerfung. Sie bedeutete, dass das Opfer nicht nur körperlich verletzt wurde, sondern auch seelisch erniedrigt und seiner Würde beraubt. In beiden Erzählungen sind die Männer auf sexualisierte Gewalt aus, aber sie richteten sich nicht auf ein bestimmtes Geschlecht. Ein Rückschluss auf ihre sexuelle Orientierung legt sich daher nicht nahe. Wenn einer oder mehrere Männer einen anderen Mann vergewaltigten, zwangen sie ihn in der Sicht der Bibel allerdings dazu, die niedrigere sexuelle Rolle einer Frau einzunehmen. Ilse Müllner hat deshalb über den Zusammenhang zwischen sexualisierter Gewalt und Homosexualität festgehalten: Sexuelle Gewalt gegen Männer ist eine eigene Dimension der Gewalttätigkeit. Sie ist eingewoben in ein Netz von sozialen Differenzen. Auch der gegenwärtige Diskurs hat zu fragen, inwieweit die sexuellen Gewalthandlungen, die Männer an anderen Männern, zum Beispiel in Gefängnissen oder an Jungen verüben, überhaupt etwas mit Homosexualität zu tun haben. Sicherlich geht es nicht um Homosexualität als Lebensform, so Ilse Müllner. Im Gefängniskontext eher um Demonstrationen männlicher Macht, im Kontext der Pädosexualität häufiger um unreife Sexualität. Mir ist natürlich bewusst, dass ich mit Ilse Müllner eine Wiener Kollegin als Autorität heranziehe. Bei Pädosexualität ist der sexuelle Wunsch eines Erwachsenen gegenüber einem Kind in einer Beziehung gegeben, die immer hierarchisiert ist. In der griechischen Kultur wurde dafür das Wort Päderastie verwendet, zusammengesetzt aus den Bestandteilen Peis für Kind oder Jugendlicher und Erao für Lieben. Der Liebhaber wurde im Griechischen Erastes genannt, der Geliebte, der im Alter und oder in der sozialen Hierarchie deutlich niedriger stand, wurde Eromenos genannt. Die biblischen Schriften kennen dieses Wortfeld nicht. In griechischer Philosophie war Päderastie dagegen als Beziehung zwischen Lehrer und Schüler akzeptiert. Bezeugt ist sie vor allem für gehobene Gesellschaftsschichten, was nicht bedeutet, dass sie in niedrigeren Gesellschaftsschichten nicht vorkam. Hermodios und Aristogeiton waren ein päderastes Paar und sie wurden in Athen als Befreier gefeiert, weil sie 514 vor Christus gemeinsam den Tyrannen Hipparchos ermordet und die Stadt von seiner Herrschaft befreit haben. Als Heroen erfuhren die beiden kultische Verehrung. Jeder, der die Agora betrat, ging an ihrer Statue vorbei und die Mahlzeiten ihrer Nachfahren wurden von der Stadt finanziert. Die Verehrung des Paares zeigt, dass ihre Päderaste-Beziehung akzeptiert oder zumindest kein Hindernis für ihre gesellschaftliche Verehrung war. Allerdings wurde Päderastie auch bereits unter Philosophen problematisiert. Eine diskutierte Frage war, bis zu welchem Alter des Jugendlichen sie zulässig war. Häufig wurde angegeben, bis der Bartwuchs einsetzt. Auch die Frage nach der Reziprozität der Beziehung wurde gestellt. In der nachklassischen Zeit blieb Päderastie eine verbreitete Form von Erotik und Sexualität in philosophischer Erziehung und Bildung. Sie erfuhr aber in verschiedenen Kreisen eine schärfere Kritik, wie wir noch sehen werden. Päderaste-Praxis und das dazugehörige Affektleben legten weder den Erastes noch den Eromenos auf eine bestimmte sexuelle Orientierung fest. Ich habe die griechischen Ausdrücke hier beibehalten, weil ich die Ausdrücke Liebhaber und Geliebter in diesem Zusammenhang von Pädosexualität im Deutschen durchaus problematisch finde. Aber sicher ist, dass Erastes und Eromenos durch die Päderaste-Beziehung eben nicht auf eine sexuelle Orientierung festgelegt waren. Sokrates zum Beispiel war bekanntlich gut verheiratet. Plato erzählt aber recht selbstverständlich, dass Sokrates auch von Jungen erotisch angezogen ist. Allerdings nutzt Sokrates die Anziehung, um mit den Jungen in ein philosophisches Gespräch einzutreten. Bei anderen blieb es nicht bei dem gemeinsamen philosophischen Dialog. Päderastie würde heute also unter den Begriff der Pädosexualität fallen. Denn mit Pädosexualität ist eine besondere Form sexueller Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern gemeint, die in der wissenschaftlichen Literatur und in der Alltagssprache oft Pädophilie genannt wird. Pädophilie enthält das griechische Wort Philia, das im Neuen Testament für die Beziehung im Rahmen der frühchristlichen Freundschaftsethik verwendet wird. Eine Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern erfüllt aber nie die vorausgesetzte Gleichheit der Partnerinnen oder Partner in einer Freundschaft. Der Ausdruck Pädophilie verschleiert außerdem, dass es sich heute bei der Liebe zwischen Erwachsenen zu Kindern um eine ihr immer unterlegte, bewusstseinsfähige und häufig auch bewusste Sexualisierung der Kinder durch die Erwachsenen handelt. Genau in diesem Punkt unterscheiden sich pädosexuelle Beziehungen aber von homo- oder heterosexuellen Beziehungen. Denn die Sexualisierung geschieht in einer pädosexuellen Beziehung eindeutig von dem Erwachsenen her. Sie wird von dem Kind als Gegenüber nicht geteilt. Die Reziprozität, die homo- und heterosexuelle Beziehungen kennen, ist in einer pädosexuellen Beziehung nicht möglich. Das stellt sie auch ohne das Dazukommen von Gewalt unter eine ethische Problematik. Für viele sexuellen Aktivitäten in hierarchisierten Beziehungen gilt die gleiche ethische Problematik. In jedem Fall sind auch da Beidseitigkeit und Einvernehmlichkeit der sexuellen Wünsche nicht oder zumindest nur begrenzt gegeben. Die Bibel stellt also keinen Zusammenhang zwischen sexualisierter Gewalt in hierarchisierten Beziehungen zu einer bestimmten sexuellen Orientierung her. Aber auch pädosexuelle Beziehungen in der Bildungsschicht der antiken Umwelt der Bibel lassen keinen Rückschluss auf eine homosexuelle Orientierung zu. Ein wichtiges Moment dieser Beziehungen sind allerdings die sozialen Rollen der Geschlechter. Deshalb möchte ich im Folgenden noch einmal neu nach der biblischen Sicht der Homosexualität fragen und mich dabei vor allem auf das Neue Testament, genauer gesagt auf Paulus, konzentrieren. In der gesamten Bibel gibt es überhaupt nur 5 Stellen, an denen ausdrücklich in Verboten oder Erwartungen zu sexuellen Aktivitäten gleichgeschlechtlicher Art Stellung bezogen wird. 2 davon finden sich in den Briefen, die heute als authentische Paulusbriefe gesehen werden, im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 6, 9-10, Und im Römerbrief, Römer 1, 24, 26 bis 28. Eine weitere, die dritte, findet sich im ersten Timotheusbrief, der heute weitgehend als deuteropaulinisch eingeschätzt wird. Paulus hat seine Sicht gleichgeschlechtlicher sexueller Handlungen als jüdischer Schriftgelehrter aus der Tora gewonnen. In den verbleibenden zwei Stellen, wenn Sie mitgerechnet haben, kommen Sie jetzt auf fünf, in den zwei verbleibenden zwei Stellen der Bibel verurteilt die Tora homosexuelle Handlungen. Beide Stellen gehören zum Heiligkeitsgesetz im Buch Levitikus 18,22 und 20,12. An beiden Stellen wird gesagt, dass ein Mann nicht mit einem Mann wie mit einer Frau schlafen soll. Levitikus 18,22 steht in einer langen Liste von sexuellen Verboten, mit denen sich Israel von seinen Nachbarvölkern abgrenzt. In Levitikus 20,12 wird das Schlafen eines Mannes mit einem Mann mit der Todesstrafe sanktioniert. Das Verbot bzw. die Todesstrafe werden damit begründet, dass die gleichgeschlechtliche sexuelle Aktivität im Hebräischen Toeva genannt wird, was die Bibelübersetzungen gewöhnlich mit Greuel wiedergeben. In der griechischen Übersetzung der Tora wird es Delygma genannt. Das meinte eine Sache, vor der man großen Abscheu empfinden muss. Die Einleitung und der Schluss der Verbotsliste in Levitikus zieht mit diesem Ausdruck auch die Grenze zwischen Israel als heiligem Gottesvolk und den anderen Völkern, in denen solche Gräueltaten üblich sind. Eugen Gerstenberger hat deshalb gemeint, dass homosexuelle Aktivität mit numinosen Ängsten verbunden gewesen sei. Er schreibt, vermutlich sind, wie bei vielen Tabuvorschriften, Dämonenängste im Spiel. Israel grenzt sich in diesen Vorschriften angstvoll von Praktiken ab, von denen es gemeint hat, sie würden seine gottgewollte Ordnung bedrohen. Die Bibelübersetzungen geben das gleichgeschlechtliche Verhalten gewöhnlich wieder mit, du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft. Jerome Walsh hat die Auffassung vertreten, der entsprechende hebräische Ausdruck Lo tishkav mishkeve isha würde bedeuten, du sollst nicht wie eine Frau mit einem Mann schlafen. Die Geringschätzung gegenüber Männern, die im Familienleben und im Geschlechtsverkehr die niedrige Rolle der Frau einnahmen, war gesellschaftlich verbreitet. Die soziale Überlegenheit des Mannes würde durch das Verbot der Tora nach Walshs Auffassung rechtlich untermauert. Meistens werden die Stellen aber so verstanden, dass sie sich darauf beziehen, dass ein Mann nicht mit einem anderen Mann schlafen soll wie mit einer Frau. Das heißt aber auch, dass er nicht die aktive männliche Rolle im Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann einnehmen soll. Ein Mann soll einen anderen Mann, das heißt einen Volksgenossen, nicht durch eine dominante Rolle beim Geschlechtsverkehr demütigen. Eine solche Demütigung ist bei gleichgeschlechtlichem sexuellen Handeln offenbar immer vorausgesetzt. Die Tora bestraft dafür nicht nur den aktiven Teil der Beziehung, sondern auch den, der sich passiv dieser Demütigung hingibt. Nach Levitikus 20,13 werden beide Männer mit dem Tod bestraft. Die Vorschriften der Tora wurden auch von Jüdinnen und Juden in der Umwelt des ersten Christentums eher auf bestimmte, als problematisch empfundene soziale Geschlechterrollen bezogen, als auf ein System sexueller Orientierung, die sich über die Objektwahl definieren lassen. So hat Daniel Boyerin 1995 mit einer Reihe von Beispielen gezeigt. Und dies wird sich auch gleich noch genauer zeigen. Jetzt, wenn ich auf Paulus zu sprechen komme. Unter dem Einfluss der Tora im Buch Levitikus nennt Paulus homosexuell Aktive in 1 Korinther 6,9 mit dem griechischen Wort arsenokoites, was wörtlich übersetzt Männerbeischläfer heißt. Dieses Wort ist vor Paulus nicht belegt und nach Paulus vor allem in Literatur unter christlichem Einfluss. Es ist Paulus sprachlicher Kreativität zuzutrauen, dass er es selbst als Neologismus aus der griechischen Übersetzung der Tora gebildet hat. Denn beide Teile des zusammengesetzten neuen Wortes, Arsen für männlich und Koite für Bett oder auch Ehebett, kommen in der griechischen Übersetzung von Levitikus 18, 22 und 20, 13 vor. Boswell, der ein stark liberales Standardwerk über Homosexualität von der Klassenantike bis in die moderne Literatur geschrieben hat, Boswell hat dagegen gemeint, das Wort für männlich würde hier eher für das Subjekt der Handlung stehen als für das Objekt. Es würde also nicht homosexuell Aktive meinen, die mit Männern schlafen, sondern Männern, die Sex als Prostituierte käuflich anbieten. Auch wenn das sprachlich nicht ganz auszuschließen ist, scheint mir der Rückbezug auf die Tora für den Schriftgelehrten Paulus wahrscheinlicher. Dem entspricht auch der Zusammenhang. Das Wort steht in einem sogenannten Lasterkatalog oder genauer gesagt einer Merkliste von Verstößen gegen die Tora, von denen sich die Messiasgläubigen in Korinth mit ihrem neuen Leben abgewandt haben. Die neue Einheitsübersetzung hat Asenokoitai an dieser Stelle mit Knabenschänder wiedergegeben. Es ist möglich, dass gleichgeschlechtliche Aktivität noch von weiteren ethisch problematischen Verhaltensweisen begleitet war. Ausbeutung, Prostitution, Vergewaltigung und sicher auch pädosexuelle Aktivität kommen dabei in Frage. Aber das Wort selber gibt dies an sich noch nicht her. Es steht unmittelbar nach Malakoi, das wörtlich übersetzt Weichlinge bedeutet, vergleichbar dem englischen Softie. Auf Männer bezogen hat es in Paulus Sprachwelt pejorative Bedeutung, weil Männer stark und streng zu sein hatten. Es kann daher auch allgemein moralische Verweichlichung meinen. Die neue Einheitsübersetzung hat Malakoi mit Lustknaben übersetzt. Damit stellt sie das Wortpaar Lustknaben und Knabenschänder in einen Zusammenhang von gleichgeschlechtlichem Verkehr, bei der eine Partner aktiv penetrierend, der andere hingegen als passiv penetriert ist. Diese enge Bedeutung scheint mir hier aber noch nicht sicher. Der Weichling bringt vielmehr die soziale Geschlechterhierarchie durcheinander, weil er Verhaltensweisen an den Tag legt, die den gesellschaftlichen Erwartungsmustern gegenüber Männern widersprechen. Das Griechische kannte für diesen Typus von Mann mit Kinäde, griechisch Kinaidos, noch ein anderes Wort. Er bezeichnet effeminierte und verweichlichte Männer. Heute wären damit etwa Männer gemeint, die Stricken oder Frauenkleider tragen. Für Paulus gehörten vermutlich Männer dazu, die Frauenfrisuren und lange Haare trugen. In 1 Korinther 11 leitet Paulus die Haartracht von Frauen und Männern von einem Naturbegriff her, den er allgemein sehr unscharf verwendet. Klaus Wengst hat deshalb kommentiert, ob das Haar kurz oder lang getragen wird, ist keine Frage der Natur, sondern allemal der Anwendung der Schere. Auch auf den Naturbegriff komme ich noch zurück. In 1 Korinther 6 muss bei der Bezeichnung Malakoi nicht unbedingt auch homosexuelle Aktivität mit gemeint sein. Daher scheint mir das Wortpaar mit Weichlinge und Männerbeischläfer besser und näher am griechischen Text wiedergegeben. Der unbekannte Verfasser des ersten Timotheusbriefs greift das Wort Männerbeischläfer in 1 Timotheus 1, 9 bis 10 auf. Dort steht es ebenfalls in einem Lasterkatalog. Er ist genauso als Merkliste von Verstößen gegen Gottes Tora angelegt. Dazu orientiert er sich nahe am Dekalog. An dieser Stelle ist wahrscheinlicher, dass andere ethische problematische Verhaltensweisen mitgemeint sind, die die homosexuelle Aktivität begleiten. Männerbeischläfer bildet hier zusammen mit dem griechischen Wort für Sklavenhändler, Andrapodisteis, ein Wortpaar. Sklavenhandel führte verbreitet auch in Prostitution, was für Männer oft männliche Prostitution bedeutet hat. Für jugendliche Sklaven etwa, den pädosexuellen Bedürfnissen ihrer Herren zu Diensten zu stehen. Beide Stellen in Briefen von Paulus oder aus seiner Schule lassen kaum die Gründe für die Stellungnahmen über homosexuelle Aktivität erkennen. Paulus bedient sich vielmehr stereotyper Werturteile, die er aus der Tora und seiner gesellschaftlich-jüdisch-hellenistischen Umwelt übernommen hat. Anders wird die Situation im Römerbrief eingeschätzt, auf den ich jetzt noch etwas ausführlicher zu sprechen komme. Dort im Römerbrief geht auch Paulus am ausführlichsten auf homosexuelle Aktivität ein. Nach der Einleitung des Briefes schildert er im ersten Kapitel des Römerbriefs aus jüdischer Sicht die gesellschaftliche Dekadenz nicht-jüdischer Kultur in Rom. Als ersten körperlich greifbaren Beweis, dass die Angehörigen der Völker sich der Erkenntnis des wahren Gottes verschlossen haben, präsentiert er dabei sexuellen Verkehr gegen die Natur. Er schreibt, Römer 1, 21 bis 27, denn obwohl sie Gott kannten, haben sie Gott nicht als Gott geehrt oder gedankt. Sie wurden unsinnig in ihren Gedanken und ihr uneinsichtiges Herz wurde finster. Sie behaupteten, weise zu sein, zeigten aber ihren Unverstand. Sie tauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Standbild ein, das die Gestalt eines verderblichen Menschen hatte oder sogar die von Vögeln, vierfüßigen oder kriechenden Tieren. Deshalb überließ Gott sie der Gier ihrer Herzen zur Unreinheit. So tun sie einander an, dass sie ihre Körper mit Verachtung behandeln. Deswegen überließ Gott sie ehrlosen Leidenschaften. Frauen unter ihnen tauschten nämlich den naturgemäßen Gebrauch gegen einen widernatürlichen ein. Ebenso gaben auch Männer den naturgemäßen Gebrauch von Frauen auf und entbrannten in ihrer Lust füreinander. Männer haben mit Männern Schmach getrieben und den erforderlichen Lohn für ihren Irrtum haben sie selbst zu tragen. So Römer 1, 21 bis 27 in einer eigenen Übersetzung, die sich möglichst wortnah am griechischen Text hält, aber trotzdem in moderne Sprache übertragen ist. Paulus verwendet an dieser Stelle dreimal den griechischen Ausdruck für Physis, für Natur, Physis, beziehungsweise das entsprechende Adjektiv Physikos. Zweimal spricht er von natürlichem Verkehr, der Physikae Chresis, und einmal von widernatürlich Paraphysin. Deshalb ist diese Stelle das entscheidende Schriftargument für die katholische Tradition, dass Homosexualität als sexuelle Orientierung gegen die natürliche Ordnung Gottes sei. Es ist auch die einzige Stelle in der Bibel, die sich für diese Sicht ins Feld führen ließe. Paulus bezieht sich in dem gesamten Abschnitt weniger auf die Tora. Das Wort Männerbeischläfer, das er wohl aus den Verboten der Tora gewonnen hat, verwendet er hier nicht. Möglicherweise steht allerdings der erste Schöpfungsbericht in der Tora für Paulus im Hintergrund. Wenn Paulus von Frauen und Männern, wörtlich eigentlich weiblichen und männlichen, schreibt, benutzt er die gleichen Worte wie Genesis 1, 27, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Die Tora spricht dort von der Ebenbildlichkeit des Menschen als Mann und als Frau. Auch die Fruchtbarkeit, von der in der Tora gleich in der folgende Vers spricht, scheint für Paulus hier keine Rolle zu spielen. Eine biologistische Sicht, die die Erzeugung von Nachkommen als den natürlichen Sinn des Geschlechtsverkehrs sah, kannte auch die antike Philosophie, und zwar seit Plato. Die Procreatio Filiorum, also die Erzeugung von Nachwuchs, galt für die katholische Tradition bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil daher als wesentlicher Ehezweck. Paulus, zeigt sich an der Erzeugung von Nachwuchs, aber auch an anderen Stellen nicht interessiert. Ebenso lässt sich nicht erkennen, dass er gleichgeschlechtlichen Sex ablehnen würde, weil er nur aus Gründen der Lust gesucht würde. Paulus lässt auch anderswo nicht erkennen, dass Lust und Vergnügen beim Sex an sich für ihn ein Problem wären. Daher lässt sich mit William Loder, ein australischer Exeget, der lange über Sexualität im Neuen Testament und die Umwelt des Neuen Testaments gearbeitet hat, daher lässt sich mit ihm, William Loder, also schließen: More probable is an allusion to what is natural for men and women in terms of active and passive roles in intercourse. Allerdings ist damit nach meiner Ansicht mehr gemeint als nur die aktive und die passive Rolle bei sexueller Aktivität. Im Hintergrund des Abschnitts steht vielmehr eine Auseinandersetzung mit der herrschenden Popularphilosophie in Rom, der Stoa. Die Stoa war die verbreitete Philosophie in der römischen Bildungsschicht. Stoiker versahen den Dienst als römische Beamte und Richter. Seneca, ein Stoiker, war der philosophische Lehrer und das politische Brain in den Regierungsgeschäften des Kaisers Nero. Zwischen stoischen Lehrern und ihren Schülern gab es pädosexuelle oder zumindest hierarchisierte sexuelle Beziehungen, und diese kritisiert Paulus in seinen Aussagen über homosexuelle Beziehungen. Nach Diana Swancutt setzt Paulus in dem gesamten Abschnitt den literarischen Topos eines heuchlerischen, stoischen Weisen voraus. Die Enthüllung des unsichtbaren Gottes durch seine Schöpfung, Römer 1,19, das Begehren und Leidenschaften, Römer 1,24, das Natürliche und Geziemende und das Ehrbare und Verachtenswerte, Römer 1,26 bis 27, das sind Topoi der stoischen Philosophie. Sie kommen sonst bei Paulus kaum, hier aber in großer Konzentration vor. Auch das Leben nach der Natur war ein Ideal der stoischen Philosophen, das sich bei Seneca gewissermaßen passim findet. Nempe positum nostrum est secundum naturam vivere, heißt es bei Seneca. Es ist wirklich unser Vorsatz, nach der Natur zu leben. Paulus hat diese stoischen Topoi übernommen, um sich in Römer 1,18 bis 2,16 mit den Vorstellungen stoischer Weiser auseinanderzusetzen. Der stoische Gelehrte vertritt hohe elitäre Ideale von Selbstdisziplin und er behauptet, der Mensch müsse seinen sexuellen Leidenschaften kontrollieren und sich von Geschlechtsverkehr enthalten, außer zur Zeugung von Nachkommen. Aber gleichzeitig wird der stoische Weise von römischen Satirikern ins Lächerliche gezogen. Ein schönes Beispiel bietet Horaz. Er schreibt: Der weise Mann wird nur von Jupiter überboten. Es geht ihm immer gut, er ist anerkannt, freundlich, der freie König über alle Könige. Und er ist vor allem richtig im Kopf. Er ist immer gut aufgelegt, es sei denn, eine Erkältung bringt ihn ins Bett. Hier haben Sie eine antike Version des Männerschnupfens, der auch heute noch verbreitet ist. Die stoischen Gelehrten vertraten eine naturgegebene kosmische Hierarchie, die sich in Staat, Familie und menschlichen Beziehungen als göttliche Ordnung widerspiegelt. Zu dieser Ordnung gehörte die selbstverständliche Vormacht des Mannes gegenüber der Frau. Die kosmische Vernunft, der Nous, der alles durchwaltet, Universum, Staat, Familie und das Beziehungsleben, war für die Stoiker männlich konnotiert. Körperliche und politische Stärke, Vernunft, Geistesfähigkeit, damit auch spirituelle Geistesfähigkeit, Überlegenheit, Aktivität, Trockenheit und Penetrieren galten der Stoa daher als Eigenschaften von Männern. Frauen verkörperten dagegen die gegenteiligen negativen Eigenschaften, körperliche und politische Schwäche, Unvernunft und Emotionalität, fleischliche Lust, Unterlegenheit, Passivität, Feuchtigkeit und penetriert werden. Wenn der niederländische Psychiater van den Aartgeldt in der Tagespost von Priestern fordert, dass sie normale Männer seien, ist er offenbar nicht allzu weit von solchen Vorstellungen von Männlichkeit entfernt. Eine verbreitete Kritik war, dass die stoischen Weisen gegen ihre eigenen Ideale von ihren Schülern sexuelle Vorteile gewannen und das auch in gleichgeschlechtlichen sexuellen Beziehungen. Damit trugen sie, so die Kritiker, zur Verweiblichung und Dekadenz ihrer Schüler bei. Martial schildert etwa einen Juristen mit dem Namen Maternus. Er zeugt seine heuchlerische Mannhaftigkeit, läuft ordentlich gekleidet herum und kritisiert das offensichtlich schwule Auftreten anderer. Schwuchtel wäre das heutige passende Wort in entsprechender vulgärer Polemik. Gleichzeitig liebt Maternus Frauenfarben und schaut körperlich gut gebauten jungen Athleten lange nach. Ein anderes Beispiel ist Athenäus. Er klagt die Stoiker an, dass sie die Natur durch Travestie verkehren und von ihren jugendlichen Eromenoi verlangen, dass sie ihre Körper rasieren, und zwar bis hin zum außerordentlich hohen Alter von 28 Jahren. Sie verlangen gegen die Natur, Paraphysin, wie Paulus im Römerbrief, sie verlangen gegen die Natur von ihren Schülern, dass sie sich auftakeln, Parfüm anlegen und zarte Kleider anlegen, dass sie ihre Brust und ihr Hinterteil rasieren. Auf eine solche Geschlechterhierarchie nimmt Paulus in Römer 1, 26 bis 27 Bezug. Deshalb schreibt er zuerst von Frauen und gibt ihnen die aktive Verantwortung für das Durcheinander der naturgegebenen Ordnung. Er schreibt, Frauen unter ihnen aktiv tauschten nämlich den naturgemäßen Gebrauch gegen einen widernatürlichen ein. Dann erst schreibt Paulus von den Männern, dass sie diese Ordnung passiv haben fahren lassen. Ebenso gaben auch Männer den naturgemäßen Gebrauch von Frauen auf. Damit ist die stoische Ordnung auf den Kopf gestellt. Auffälligerweise lässt Paulus bei den Frauen aus, wer die Partnerinnen oder Partner ihrer sexuellen Aktivitäten sind. Dies kann in dem sorgfältig formulierten Abschnitt nur bewusst sein. Paulus ist nicht an der Identität ihres sexuellen Gegenübers interessiert, sondern an der Umkehrung der sozialen Geschlechterrollen. Die auf den Kopf gestellte Ordnung der Geschlechter ist auch sprachlich bei Paulus mit Paraphysin gemeint. Die herrenlos gewordene Ordnung bewirkt einen Exzess der Leidenschaften, den die Verse 24 bis 27 beschreiben. In 1,24 schreibt Paulus allgemein von der Gier ihrer Herzen, in 1,26 von ehrlosen Leidenschaften bei den Frauen und von den Männern in 1,27, dass sie ohne Kontrolle in ihrer Lust aneinander entbrannten. Die Verkehrung von Geschlechterrollen ist nach Swancott auch gemeint, wenn es heißt, Männer haben mit Männern Schmach getrieben. Die neue Einheitsübersetzung gibt hier wieder, Männer treiben mit Männern Unzucht. Dies entspricht aber nicht dem griechischen Ausdruck, ten asiemosynen kat ergazomenoi. Das griechische Wort asiemosyne meint nicht Unzucht, sondern Schmach oder Ungehörlichkeit. Gemeint ist, dass die stoischen Lehrer ihre Schüler durch homosexuelle Aktivität demütigten. Ihre Schüler wurden dadurch beschämt, ihre Körper werden dadurch verweiblicht. Am Ende der Aussagen drückt dies den Tiefpunkt der moralischen Erniedrigung aus. Dies führt dann, wie Paulus weiterschreibt, schließlich zu einem urteilslosen, nutzlos gewordenen Nous. Römer 1, 28, eis adokimon nun. Auch hier greift Paulus einen zentralen Begriff stoischer Philosophie auf, den Nous, Aus einer wertlosen Vernunft entspringen dann alle möglichen weiteren ethischen Ungerechtigkeiten. Erst in Römer 2,1 spricht Paulus dann einen solchen selbstgerecht urteilenden Stoiker direkt an und deckt seine Heuchelei auf. Er schreibt: Deshalb hast du keine Entschuldigung, Mensch, wer immer du bist, wenn du urteilst. Mit deinem Urteil über den anderen verurteilst du dich selbst, denn du tust doch genau dasselbe, auch wenn du es verurteilst. Paulus überführt hier die gesellschaftlich herrschende Philosophie mit der Karikatur eines selbstgerechten, stoischen Weisen. Dies tut er, um gegen die strenge Selbstgerechtigkeit der stoischen Beamten und Richter die rettende Kraft seines Evangeliums von Gott als einem gerechten, barmherzigen Richter zu verkünden. Diana Swancott schreibt: An eine Stadt also, in der viele Stoiker ihre Dienst als Beamte leisteten und Seneca und Nero die Ideologie von einem Quinquennium als goldenes Zeitalter eines stoischen Herrschers geschaffen haben, schreibt Paulus einen Brief, der mit der Abrechnung mit einem stoischen römischen Richter beginnt, der sich selbst und die Massen wie ein Mädchen beherrsche. Römer 1,18 bis 2,16 ist daher eine beißende Denunziation der Romanitas. Ich komme damit zu den Konsequenzen und dann zum Schluss. All das bedeutet nicht, dass Paulus gleichgeschlechtliche sexuelle Aktivität akzeptieren würde. Könnte man ihn fragen, würde er wahrscheinlich auf die Tora verweisen. Allerdings sind Paulus' Aussagen tendenzkritisch zu lesen. Luise Schottruff, die Vorgängerin von Ilse Müllner in Kassel im schönen Hessen, hat dazu bereits 1994 angeregt. Ich zitiere sie: Weibliche Menschen müssen sich einem natürlichen Benutztwerden durch männliche Menschen unterwerfen. Römer 1,26 und 27. Dabei entbrennen und begehren die Männer die Frauen, so implizit Römer 1,27. Die natürliche Biologie schreibt also Aktivität für Männer und Passivität für Frauen fest. Frauen, die sich diesem Benutztwerden durch Männer entziehen und einen widernatürlichen Gebrauch von ihrem Körper machen, sind den Leidenschaften hingegeben, die Unehre bringen, sagt Paulus. Weiblichkeit wird hier über Heterosexualität aus der Perspektive eines patriarchalen Geschlechterdualismus definiert, so Luise Schottroff. Die Rekonstruktion von Diana Swancott lässt den sozialgeschichtlichen Kontext für eine Jung, die er gleichgeschlechtlich versteht. In diesen Beziehungen sieht er einen Selbstwiderspruch zwischen stoischer Lehre und Lebenspraxis. Er sieht darin sicher auch die Tora verletzt. Eine homosexuelle Orientierung macht Paulus aber auch an dieser Stelle nicht dafür verantwortlich. Um Paulus' Aussagen zu verstehen, ist heute zu berücksichtigen, dass er mit der Bibel allgemein Homosexualität und Heterosexualität als ein binäres System sexueller Orientierung noch nicht kennt. Die gesamte antike Umwelt der Bibel kannte allenfalls in Ansätzen ein Konzept von Sexualität, mit dem die Humanwissenschaften heute das konstitutive Angezogensein von einem bestimmten Geschlecht beschreiben. Die Bibel und ihre Umwelt wussten aber wohl darum, dass Männer wie auch Frauen in ihrem sexuellen Verhalten soziale Rollen zum Ausdruck brachten, die ihnen gesellschaftlich vorgegeben sind. Zu einem tendenzkritischen Verständnis von Paulus' Aussagen gehört auch, dass der Naturbegriff nicht mehr auf der Basis von Römer 1,26 bis 27 für ein lehramtliches Urteil über Homosexualität herangezogen werden darf. Der Katechismus der katholischen Kirche verweist dazu in den Fußnoten auf Paulus und hält fest, dass, Zitat, die homosexuellen Handlungen in sich nicht in Ordnung sind. Sie verstoßen gegen das natürliche Gesetz, so der Katechismus der katholischen Kirche in Nummer 1357. Der zitiert damit die Erklärung der Glaubenskongregation Persona Humana Nummer 8. Ein Fortschritt gegenüber Paulus ist, dass der Katechismus Homosexualität als sexuelle Orientierung anerkennt. Als sexuelle Orientierung, die Menschen persönlich prägt. Anders als Paulus unterscheidet der Katechismus zwischen Homosexualität als persönlicher Orientierung und homosexuellen Handlungen. Diese Unterscheidung wird zwar vielfach zu Recht als unzureichend empfunden, sie bedeutet aber immerhin für viele einen ersten Schritt, ihre negativen Vorurteile über Homosexualität zu hinterfragen. Wenn der Katechismus von dem natürlichen Gesetz spricht, legt dies eine andere Stelle aus dem Römerbrief eigentlich noch viel näher. Der Katechismus führt sie aber in den Fußnoten zu seinen Aussagen über Homosexualität nicht an. Gegen Ende des Abschnitts in Römer 1,18 bis 2,16, in dem Paulus sich mit den selbstgerechten stoischen Philosophen auseinandersetzt, spricht er noch einmal vom Gesetz und bringt es dort mit der Physis zusammen. Dort schreibt er: Wenn die Völker, also nicht Juden, die das Gesetz nicht haben, naturgemäß dem Gesetz entsprechend handeln, dann sind diese, die das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie zeigen das Werk des Gesetzes eingeschrieben in ihre Herzen. Es bezeugt ihr Gewissen durch ihre Gedanken, die einander anklagen und verteidigen. Wenn alle Völker ethisch verantwortungsbewusst nach Tora und Gesetz den Herzen der Menschen eingeschrieben. Offensichtlich möchte Paulus auch seine Leserinnen und Leser unter dem Einfluss der Stoa zu diesem Verständnis von Gesetz führen und sie dafür gewinnen. Denn auch die Stoiker kannten die Vorstellung, dass sie sich selbst ein lebendiges Gesetz, Kataphysin, der Natur entsprechend sein können. Dieses Verständnis von einem natürlichen Gesetz kann zu einer erneuerten moralischen Sicht sexueller Orientierung führen. Eine homosexuelle Orientierung entspricht dann zwar nicht einem wörtlichen biblischen Verständnis von menschlicher Natur, aber sie gehört eben zur Natur derjenigen Menschen, die erfahren, dass gleichgeschlechtliche Liebe in ihr Herz eingeschrieben ist. Menschen erfahren aber nicht nur eine sexuelle Orientierung als ins Herz eingeschrieben, sondern auch Wertvorstellungen von einem verantwortungsbewussten Umgang damit. Gewaltlosigkeit, Einvernehmlichkeit, Gegenseitigkeit, Gleichheit, Verbindlichkeit, in einem weiten Sinne auch Fruchtbarkeit und soziale Gerechtigkeit. Diese Wertvorstellungen verpflichten Menschen gleich, ob sie sich hetero- oder homosexuell verstehen. Pädosexuelle Handlungen hingegen verletzen diese Werte grundsätzlich, weil Pädosexualität keine einvernehmlichen und gleichen Beziehungen zustande bringt. Damit komme ich zum Schluss. Für eine Neuformulierung ihrer Sexualmoral braucht die katholische Kirche mehr als das Zeugnis der Bibel. Sie braucht die Erkenntnisse der theologischen Tradition, aber auch die Erkenntnisse der modernen Humanwissenschaften und die Erfahrungen der Gläubigen sind ein Locus theologicus für eine Erneuerung der Sexualmoral. Die Missbrauchskrise macht sie dringend erforderlich, denn die amtliche Ablehnung von Homosexualität durch die katholische Kirche entspricht nach meinem Verständnis nicht dem Wort Gottes. Andrew Sullivan hatte in seinem Artikel im New York Magazine von einem problematischen Umgang einiger Priester mit den Vorgaben von Zölibat und homophober Sexualmoral berichtet. Ein Teil katholischer Priester hat eine zynische Art gefunden, den priesterlichen Zölibat zu leben. Sullivan lässt einen Vertreter dieses Typs des zynischen Zölibatären zu Wort kommen. Er sagt, noch bevor wir Teenager wurden, haben wir bemerkt, dass die Gattin, indem wir sagten, fülle mich mit dem, was du sagst, und ich werde zu dir werden. Ich will eine Person nach der Lehre der Kirche werden. In anderen Worten, ich habe aufgegeben, ich zu sein. Und ich habe das Gefühl, deshalb triffst du so viele dieser Typen, die erschreckend grau und unpersönlich sind. An einem gewissen Punkt in ihrem Leben haben sie zugestimmt, nicht sie selbst zu sein. Wenn Priester dieses zynischen Typs des Zölibatären in kirchliche Verantwortungspositionen gelangen, werden sie alles tun, um die Tabus der katholischen Sexualmoral aufrechtzuerhalten und gleichzeitig nicht zu ihrem Verhalten stehen oder allenfalls noch unter dem Siegel der Beichte. Sie werden sich ihre eigenen Neigungen und ihre Verstöße bis hin zu Verbrechen gegen die katholische Sexualmoral nicht eingestehen. Es dürfte dieser Typ eines zynischen Zölibatären sein, der in besonderer Weise eine Risikogruppe für pädosexuelle Gewalt darstellt. Wenn die katholische Kirche ihre lehramtlichen Aussagen zur Homosexualität erneuert, kann sie deshalb beträchtlich dazu beitragen, diese Risikogruppe kleiner werden zu lassen. Auch die biblischen Quellen ermöglichen ihr dazu einen Neustart in der Sexualmoral. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus